ARD.
Fragen an den Autor. Wir wollen mit Werner Sonne sprechen über Israel und uns, über eine Geschichte einer besonderen Beziehung. Wir haben im Moment technische Probleme, hoffe ich, gemeistert. Und ich sage mal schönen guten Morgen nach Berlin, Herr Sonne.
Ja, schönen guten Morgen nach
Saarbrücken.
Saarbrücken, ja. Jawohl.
Saarbrücken.
Genau, ja, das klappt zumindest.
Jetzt sind wir zumindest mal so zusammen, dass wir auch hörbar miteinander reden können. Es geht um Israel, Palästina, Gaza, Westjordanland, den Libanon und um uns, um Deutschland. Wir schauen alle mit Entsetzen auf das, was sich dort gerade abspielt. Der Krieg in Gaza, die Spannungen mit dem Libanon, das Leid der Israelis, der Palästinenser, der Hass, der Terror, die Gewalt und auch vielleicht die schwindende Hoffnung, dass dieser Konflikt irgendwann in naher Zukunft einmal gelöst werden könnte. Welche Rolle spielt dabei Deutschland? Eine ganz besondere, sagt Werner Sonne. Der Autor, langjähriger ARD-Korrespondent, Politikjournalist, kennt Israel sehr gut und er fragt ganz klar, was ist denn legitime Kritik, wo beginnt als Israel-Kritik verbrämter Antisemitismus und wie weit geht bedingungslose Solidarität? Herr Sonne, ganz aktuell ist der Gaza-Krieg ja so ein klein bisschen, könnte man meinen, in den Hintergrund gerutscht, aber der Weg zum Frieden, der ist noch sehr, sehr weit. Es wird einfach immer weiter gekämpft. Wie nehmen Sie das wahr? Sie stehen ja auch mit Menschen vor Ort in Verbindung.
Ganz so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Der Krieg geht immer weiter. Und sowohl im Süden, also im Gazakrieg und im Gazastreifen, aber auch in Richtung Norden. Und das ist im Augenblick das ganz große Thema und meine Hauptsorge, dass dieser Gazakrieg eben eine neue Dimension bekommen könnte, indem er zu einem Flächenbrand wird im Norden, denn auch dort wird täglich gekämpft, das schon seit Wochen und Monaten und auch heute Morgen wieder gibt es sehr beunruhigende Meldungen, dass die Angriffe dort auf beiden Seiten weitergehen. Das ist im Augenblick der aktuelle Stand der Dinge.
Die Gefahr im Libanon steigt auch massiv. Baut sich da für Sie auch irgendwo eine noch viel größere Bedrohungs- oder Kriegslage an?
Absolut. Wie gesagt, das ist im Augenblick meine größte Sorge und natürlich nicht nur meine, sondern der internationalen Gemeinschaft, sowohl hier in Berlin wie auch in Washington, wo man ja alles daran setzt, um einen Flächenbrand und eine Ausweitung im Norden zu verhindern. Denn das Stichwort Flächenbrand bezieht sich ja nicht nur auf den Libanon. Auch der Iran hat ja gedroht gestern noch, dass es dann eben insgesamt zu einer Ausweitung des Krieges kommen würde, an dem sich dann auch der Iran beteiligen würde. Wobei man sagen muss, keiner will das wirklich. Auch die Israelis haben sehr klar gemacht durch ihren Verteidigungsminister, wir wollen diesen Krieg nicht, aber wir sind bereit, ihn zu führen. Und das sind nicht nur leere Worte. Israel hat in den letzten Tagen massiv Truppen an die Nordgrenze verlegt. Und jetzt kommt es eben darauf an, die Nerven zu behalten. Die Amerikaner tun alles und wir Deutschen eben auch im Kontakt mit der Hisbollah, auch über unseren Bundesnachrichtendienst, um dort zu signalisieren, lasst es bleiben. Und auch der Iran hat eigentlich kein Interesse, er hält das alles am Köcheln über seine Stellvertreter, also vor allem natürlich die Hisbollah, aber auch die Houthis und natürlich auch im Gazastreifen.
Jetzt gab es vor kurzem auch nochmal eine aktuelle Rede unserer Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die ist in dem Sinne interessant, dass sich da vielleicht zeigt, auch der Umgang Deutschlands mit dieser Krisensituation und vor allen Dingen in der Beziehung zu Israel scheint sich ein klein bisschen, ich sag mal, auszuweiten. Sehen Sie das auch so, dass sich da im Moment was verändert, nachdem nun jetzt schon monatelang eben dieser Krieg herrscht?
Absolut. Die deutsche Bundesregierung, die am Anfang immer wieder das Stichwort Staatsräson ins Gespräch gebracht hat und damit praktisch eine unbegrenzte Solidarität mit Israel in den ersten Wochen und vielleicht auch den allerersten Monaten der Reaktion auf diesen brutalen Hamas-Überfall, die geht inzwischen auf Distanz. Sie muss einen ganz schwierigen Spagat hinlegen. Zum einen die Solidarität mit Israel weiterhin irgendwie aufrechterhalten. Und das geht ja auch aus der Rede von Annalena Baerbock vor wenigen Tagen in Israel hervor. Und auf der anderen Seite eben auch Kritik zu üben und darauf zu verweisen, dass die humanitäre Lage katastrophal ist. Aber nicht nur das, dass es auch auf der anderen Seite, nämlich bei den radikalen Siedlern, schwere Gewalt gegen die Palästinenser gibt und dass auch versucht wird, die palästinensische Regierung in Ramallah finanziell auszutrocknen. Und da hat sie scharfe Kritik geübt bei ihrer Rede ausgerechnet in Israel selber. Also die Bundesregierung geht hier vor allem durch unsere Außenministerin, aber sie spricht eben nur aus, was die Bundesregierung insgesamt denkt. Sie geht hier auf Distanz zu der gegenwärtigen Regierung. Und das ist der Spagat, den die deutsche Politik hinkriegen muss. Einerseits zu sagen, okay, wir halten selbstverständlich an der Solidarität mit Israel insgesamt fest, aber wir gehen eben auf Distanz zur gegenwärtigen Netanjahu-Regierung und ist damit ja auch in Übereinstimmung mit Millionen von Israelis, die ja im Augenblick auch gegen diese Regierung protestieren und am liebsten Neuwahlen haben wollten.
Und da gilt es ganz genau hinzuschauen, wie man eben Kritik äußert und an wem. Und das ist das Thema auch in der Beziehung zu Deutschland. Werner Sonne heute zu Gast, Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio, Israel und wir. Und da kommen wir auch gleich zur ersten Frage von Inge Käufer. Die hat uns ein Gedicht geschrieben zu Israel von Günter Grass, also gemalt. Günter Grass hat es geschrieben. In dem auch Deutschland vorkommt. Er kam bei Israel nicht so gut an. Das Gedicht sparen wir uns jetzt, aber vielleicht können Sie, Herr Sonne, sagen, dieses Schweigen oder dieses Nicht-Einmischen, also diese Staatsräson, ja, da wird es ja gerne auch zusammengefasst, dass man keine Kritik üben darf. Ist das so eine Mauer, so etwas, wo man sagt, da kommt man nicht drum rum?
Nein, also das habe ich ja gerade versucht schon anzusprechen. Wir dürfen eines nicht tun. Wir dürfen nicht wegschauen. Ich kenne natürlich das Gedicht von Günter Grass. Das liegt ja schon weit über 10 Jahre zurück. Und damals ging es ja, wenn ich mich recht erinnere, vor allem auch unsere U-Boot-Lieferungen. Auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber wir sind längst an einem Punkt und den haben wir eigentlich seit Jahren, selbst mit Angela Merkel, die ja in der Knesset diesen Begriff von der Staatsräson für die Sicherheit Israels geprägt hat. Auch zwischen ihr und Netanjahu gab es schwere Konflikte im Hintergrund. Und das setzt sich jetzt eben fort. Das hat sich ja auch gezeigt, als Bundeskanzler Scholz zum zweiten Mal vor einigen Wochen in Israel war. Und auch dort hat er ja gesagt, einerseits ist es ein legitimes Ziel, die Hamas zu bekämpfen. Auf der anderen Seite hat er auf die katastrophale Hungersnot der in Gaza selber hingewiesen und hat davor gewarnt, dass diese Leute unter Hunger leiden. Also da zeigt sich immer wieder dasselbe Muster. Solidarität einerseits und Kritik auf der anderen Seite an der Netanjahu-Regierung und ihren rechtsradikalen, ultraorthodoxen Partnern, mit denen Netanjahu ja in einer Regierung sitzt.
Jürgen Boos geht auch da drauf ein bei seiner Frage. Er schreibt, Rechtsextremisten besetzen die Staatsspitze, fegen Optionen für Frieden beiseite. Wäre es nicht angezeigt, unseren Freunden in Israel mit konstruktiver Kritik statt eben bedingungsloser Solidarisierung zu begegnen?
Naja, genau das tut die Regierung ja im Augenblick. Sie hat zum Beispiel am Freitag, also vorgestern noch, sehr deutlich, ganz offiziell in der Bundespressekonferenz sehr scharf kritisiert, dass eben diese Netanjahu-Regierung mit ihren Extremisten schon wieder eine hohe Zahl von neuen Siedlungen genehmigt hat. Und das hat die Bundesregierung sehr scharf kritisiert. Also Sie sehen immer wieder aufs Neue dasselbe Muster. Einerseits einstehen für Israel, auch in internationalen Gremien, in der UNO und so weiter. Und auf der anderen Seite die zunehmende Kritik, mit der wir ja überhaupt nicht alleine dastehen. Das muss man ganz ausdrücklich sagen. Unsere Israel-Politik wird beinahe täglich mit den Vereinigten Staaten, mit der Regierung in Washington koordiniert und eben auch mit der Europäischen Union. Also wir sind damit keineswegs alleine. Was uns unterscheidet von all den genannten, ist das, dass wir eben die Deutschen eine besondere Beziehung zu Israel haben aufgrund unserer Vergangenheit. Daraus macht ja keiner einen Hehl. Und das ist ja auch der Grund, warum die Sicherheit Israels für uns deutsche Staatsräson ist und auch bleiben soll.
Angela Merkel 2008 vor der Knesset hat es praktisch dann offiziell ausgesprochen, diesen Begriff mit der Staatsräson. Ergibt sich daraus denn dann eine Bündnisverpflichtung? Das hat ein gewisser Herr Schmidt nachgefragt.
So ist es, genau so. Er hat ja scharf kritisiert. Also dieser gewisse Herr Schmidt war ja Helmut Schmidt, nämlich der frühere Bundeskanzler, einer der Amtsvorgänger von Angela Merkel. Und er hat sofort scharf nachgefragt. Das klingt mir ja wie eine unmittelbare Bündnisverpflichtung und das dürfe nicht sein. Nun wollen wir uns mal die Realität anschauen. Also, wir müssen da weit zurückgreifen auf das Jahr 1952, als der damalige erste Bundeskanzler Konrad Adenauer ein Wiedergutmachungsabkommen ausgehandelt hat in Milliardenhöhe. Das war damals ganz entscheidend für das Überleben des jungen Staates Israels. Und das ging dann weiter 1957 mit damals hochgeheimen Waffenlieferungen aus den Beständen der noch ganz jungen Bundeswehr. Und auch das war extrem wichtig für Israel. Und das war schon, obwohl es damals noch nicht so hieß, ein deutliches Zeichen dafür, dass wir für die Sicherheit Israels, also für den Staat der Juden, eintreten. Und damals war es ja nur wenige Jahre nach dem Ende des Holocaust, bei dem die Nazis ja bekanntlich 6 Millionen Juden umgebracht haben. Also das ist der historische Zusammenhang. Und wie gesagt, es hieß noch nicht Staatssaison, aber es wurde auch damals schon so gehandhabt. Und das hat sich über die Jahrzehnte immer weiter fortgesetzt. Und wir leisten ja einen ganz wesentlichen Beitrag für die Sicherheit Israels, nicht nur in Worten. Das begann eben mit diesen Waffenlieferungen und hat sich dann fortgesetzt über viele Jahrzehnte. Und der ganz entscheidende Punkt hier ist die Lieferung von U-Booten. Diese U-Boote, 6 haben wir inzwischen in dieser Funktion an Israel bereits ausgeliefert, sind ja die Trägerwaffen für die israelischen Atomraketen. Und das gibt Israel eine sogenannte nukleare Zweitschlagsfähigkeit. Das heißt also, wenn Israel atomar angegriffen werden würde, zum Beispiel aus dem Iran irgendwann, dann hätte Israel weiter die Möglichkeit, von den getauchten U-Booten atomar zurückzuschlagen. Und das ist ein ganz praktisches Beispiel für das, was man unter Staatssaison auch verstehen kann. Und da sind 3 weitere, ist gerade entschieden worden, dass Deutschland 3 weitere, noch sehr viel größere U-Boote baut, die zum ersten Mal eben auch größere Raketen abschießen können. Also da wird es ganz konkret. Und auch als dann der Krieg ausbrach, haben wir sofort die Zahl der Waffenlieferungen um das 10-fache vergrößert im vergangenen Herbst. Und auch gleich 2 Drohnen zur Verfügung gestellt, die wir nach wie vor in Israel im Einsatz sind. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir nur mit Worten Israel unterstützen, sondern diese Unterstützung ist sehr konkret.
Also die Waffensysteme und die Technik, Sie haben es gerade angesprochen, gerade die U-Boot-Lieferung, waren aber auch schon seinerzeit sehr umstritten, weil man eben doch die Frage stellen kann, nun ja, zur Verteidigung, aber es kann natürlich auch als Angriffswaffe genutzt werden. Hat man das immer so mit auf dem Schirm gehabt, weil im Endeffekt hängt es ja davon ab, wer gerade an der Regierung ist in Israel und wer was mit welchen Waffen dann anstellt.
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist ganz klar, wir haben damals, wenn Sie so wollen, das nicht öffentlich diskutiert, sondern wir haben einfach gesagt, okay, die Israelis wollen U-Boote von uns, wir haben die zu einem Drittel jeweils finanziert. Und wir thematisieren nicht, was die Israelis damit machen. Es war jedem klar natürlich, worum es ging, aber das wurde öffentlich nicht diskutiert und wird auch bisher öffentlich, offiziell nicht diskutiert. Aber nochmal, es ist völlig ganz klar, worum es im Kern bei diesen U-Booten geht.
Das heißt, die deutsche Unterstützung für Israel, die läuft eigentlich auf allen Ebenen politisch oder jetzt eben auch in der Waffentechnik und natürlich auch zwischen Organisationen beispielsweise. Wenn man nun darauf schaut, wie die aktuelle Regierung aufgebaut ist, nationalistisch, rechts und orthodox und dann
ultra-orthodox,
genau. Und das ganz extrem, genau, das wollte ich noch sagen. Und natürlich geht es auch darum, dass diese Justizreform, die sehr umstritten auch mit Demonstrationen verbunden war in Israel, zusammen mit dem Ziel der Regierung dieses Land eigentlich gerade auf den Weg gebracht hat, der ja fast in Richtung Gottesstaat ging.
Genau, das so hat es ja eigentlich angefangen noch vor dem Krieg. Ich war auch vor ziemlich genau einem Jahr bei einer der ganz großen Demonstrationen in Tel Aviv. Und da begann ja der eigentliche Konflikt, der innenpolitische Konflikt, der ja keineswegs ausgestanden ist. Und das machte sich fest eben an dieser Justizreform, wo man ja die Justiz praktisch in mehr oder weniger entmachten wollte. Das jedenfalls war der Vorwurf von Millionen Israelis an ihre Regierung. Und in der Tat ging es ja im Kern darum, wie soll das künftige Israel aussehen? Soll es weiter ein moderner, weltoffener Staat bleiben mit starken säkularen Elementen oder aber soll es ein Gottesstaat werden? Und dagegen, wie gesagt, gab es eben diese massiven Demonstrationen und dann kam der Krieg. Und jetzt geht es um andere Dinge, nämlich wie gibt es irgendwie irgendeine Form von Verständigung mit den Palästinensern? Das ist ja im Augenblick das Kernproblem. Und das ist ja das, was die Hamas geschafft hat. Dieses Thema, das ja lange unterdrückt worden ist, wieder auf die Tagesordnung zurückzubringen. Und dem kann sich Israel inzwischen, da kann sich Israel nicht mehr wegducken, um es mal so zu sagen. Denn sowohl die internationale Gemeinschaft, also wir, die Europäer, die Deutschen, die Amerikaner und viele andere Staaten auch, wollen ja eines, nämlich eine Verständigung mit den Palästinensern und die gesamte arabische Welt natürlich auch. Und die Frage ist, wie kann das gehen? Im Augenblick gar nicht. Das muss man ganz klar aussprechen. Mit dieser Regierung ist eine Verständigung mit den Palästinensern in Richtung Zwei-Staaten-Lösung undenkbar.
Werner Sonne zu Gast heute bei Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio. Sein Buch Israel und wir. Ihre Fragen gerne 0681 65 100. Einfach anrufen oder eine Sprachnachricht an die 0681 65 100. Eine Frage.
Das Kernproblem des derzeitigen Nahostkonflikts, wie Sie bestätigen, liegt in der Person Netanjahu, der eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt und die Kontrolle über das ganze Gebiet erreichen will. Das werden die arabischen Staaten jedoch nicht akzeptieren. Sehen Sie einen Ausweg aus dem Dilemma?
Da sind wir bei der Kernfrage.
Genau, da sind wir bei der Kernfrage und ich habe es ja gerade schon angesprochen. Also, wir müssen hier ganz offen sein und ganz glasklar sagen, im Augenblick sehe ich diese Lösung nicht. Nicht mit dieser Regierung, die gerade in den letzten Tagen noch einmal durch einen ihrer extremen Minister ganz, ganz präzise beschrieben hat, wie es weitergehen soll, nämlich mit einer Ausweitung der israelischen Gewalt und der Kontrolle der Westbank mit dem Ziel, sie praktisch zu annektieren. Das hat er ganz klar vor Sieglern ausgesprochen. Für ihn unglücklicherweise ist das Gespräch aufgezeichnet worden und später veröffentlicht worden in der israelischen Presse. Und damit ist ganz klar, mit dieser Regierung, auf die Netanjahu angewiesen ist, kann es und soll es aus deren Sicht keine Lösung geben in Richtung eine Zwei-Staaten-Lösung. Ganz im Gegenteil. So, und das ist der eine Punkt, das ist der israelische Punkt. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, ein palästinensischer Staat, dazu gehört ja auch die andere Seite. Schauen wir mal nach Gaza, da ist ja nach wie vor die Hamas die führende und eigentlich einzige politische Kraft. Und die hat ja zum Ziel von Anfang an die Zerstörung Israels. Also das ist auch kein Partner, mit dem man einen Staat bilden könnte. Und jetzt schauen wir mal auf die Regierung in Ramallah, also Mahmoud Abbas. Nach wie vor der alte Mann, hochkorrupt, unfähig. Und auch das ist kein Partner, mit dem man hoffen könnte, dass er einen palästinensischen Staat anführen könnte. Also es fehlen die Partner für dieses Projekt auf allen Seiten. Und deshalb muss ich leider all die enttäuschen, die guten Willens sind, auch hier bei uns. Das tut mir leid, aber aus meiner Perspektive ist das im Augenblick nicht realistisch. Ich betone im Augenblick. Wenn es zu einer Ablösung der Netanjahu-Regierung kommen würde, großes Fragezeichen. Großes Fragezeichen im Übrigen deshalb, nach wie vor hat er in der Knesset ja eine Mehrheit. 120 Sitze gibt es dort, 64 werden von der gegenwärtigen Regierung kontrolliert. Und nur dann, wenn sie in der Knesset genügend Stimmen finden für eine Auflösung derselben, kann es zu Neuwahlen kommen, an denen natürlich diese Regierung im Augenblick überhaupt kein Interesse hat.
Gibt es denn Einflussmöglichkeiten, Netanjahu sozusagen zu gehen? Also auch von außerhalb im Endeffekt zu sagen, wir stellen die Unterstützung ein, wir werden das nicht weiter mittragen, USA und Deutschland zusammen beispielsweise, sodass er gezwungen ist, irgendwie einen anderen Weg zu finden.
Das hat ja, also wir haben ja am Anfang schon sehr ausführlich über die Rede unserer Außenministerin gesprochen, die ja harsche Kritik geübt hat, auch die Forderung nach einer Palästinenserlösung nochmal wiederholt hat. Das stößt bei der Netanjahu-Regierung auf völlig taube Ohren. Das muss man ganz klar sagen. Er hat ja mehrfach gesagt, man muss auch zu Freunden Nein sagen können. Und gemeint hat er hier vor allem die Biden-Regierung, die ihn ja intensiv drängt. Bisher hat das nicht weiter bewirkt.
Eine Frage, die von Hans Krämer kommt. Vielen Dank dafür. Er möchte ganz gerne wissen, wie beurteilt der Autor die neue Situation für die jetzige Regierung bezüglich des höchstrichterlichen Urteils zur Wehrpflicht für die Ultraorthodoxen?
Ja, das ist eine der ganz spannenden Fragen. Vielen Dank dafür. In der Tat hat ja das Gericht hier ein Signal gesetzt und das ist ja in Wahrheit eine Geschichte, die seit Jahren und eigentlich Jahrzehnten, von Beginn übrigens des Staates Israel an, die Menschen in Israel beschäftigt. Und ich habe einen guten Freund in Israel, ein bekannter Militärkommentator, der gesagt hat, naja, also wir kämpfen für sie, wir sterben für sie und wir zahlen für sie. Und was die machen, die studieren die Tora. Das fasst in einem Satz zusammen das große Problem, das immer wieder heiß diskutiert wurde. Und wo es den Ultraorthodoxen bisher gelungen ist, sich da wegzudrücken. Das hat sich jetzt geändert durch die zitierte Entscheidung des obersten Gerichtshofes. Also jetzt soll der Weg freigemacht werden für die Einziehung der ultraorthodoxen jungen Männer. Wir reden hier über mehrere 10.000 und das Militär drängt auch aus ganz praktischen Gründen sehr darauf, dass das nun endlich passieren soll, denn es fehlen Soldaten. Und damit könnte man also wenigstens einen Teil der Lücke schließen. Wobei man natürlich die Frage mal stellen muss, wenn sie junge Leute, die unter keinen Umständen eingezogen werden wollen, zwingen, die hochreligiös sind, ob das militärisch dann einen sehr großen Unterschied machen kann. Aber gut, die Militärs wollen das unbedingt und ein großer Teil der israelischen Bevölkerung will das auch. Und jetzt ist die Frage, nachdem im Prinzip das juristisch geklärt ist, wie wird es den Ultraorthodoxen ein weiteres Mal, wie und ob wird es den Ultraorthodoxen ein weiteres Mal gelingen, das zu verhindern? Das ist der Prozess, der im Augenblick läuft. Keiner weiß, wie es ausgeht, aber das ist ein ganz entscheidender Trigger, wenn Sie so wollen, für die innenpolitische Stimmung. Es gibt eben zwei. Das eine ist die Freilassung der Geiseln. Und das andere ist jetzt zusätzlich diese Frage, die die israelische Innenpolitik aufwühlt, das muss man ja sagen. Und das sind eben möglicherweise die Hebel, die die Kritiker und die Millionen Israelis, die Netanjahu-Regierung weghaben wollen, nutzen, um in irgendeiner Form Druck auszuüben mit dem Ziel, weg mit Netanjahu.
Schauen wir doch mal auf den 7. Oktober und die Handlungen danach, die Konsequenzen danach, der terroristische Überfall der Hamas auf Israel und der dann sich anschließende Gaza-Krieg. Martin Rees fragt, in der aufgeladenen Debatte um die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit von Handlungen nach dem 7. Oktober wurde auch schnell klar, dass sanktioniert werden wird. Die Frage nun, ist hierzu auch in Israel eine Tendenz zur Diskursverengung zu konstatieren oder findet die Opposition überhaupt ausreichend Gehör und Wertschätzung?
Ja, natürlich gibt es inzwischen wieder eine substanzielle Opposition. Es war ja so, dass nach dem Ausbruch des Krieges erst einmal nationale Einigkeit hergestellt wurde und dass ja auch oppositionelle Führende Politiker in das Kriegskabinett demonstrativ eingetreten sind aus diesem Grund. Und inzwischen ist ja Benny Gantz als der führende frühere Militär und jetzige Hoffnungsträger der Opposition demonstrativ aus der Regierung ausgestiegen ist und die Opposition jetzt versucht, sich irgendwie zu positionieren und eine politische Kraft zusammenzubringen, um natürlich in irgendeiner Form Neuwahlen zu erzwingen. Das ist im Augenblick die innenpolitische Situation. Und die Demonstrationen gehen ja weiter. Auch jetzt in den letzten Tagen gab es ja immer und immer wieder große Demonstrationen. Und nur bisher sind es eben Demonstrationen und die Regierung ist nach wie vor im Sattel.
Wenn man die Demonstrationen auf der anderen Seite nimmt, also Free Palestine versus Stand with Israel, das sind die beiden internationalen Begriffe in Englisch natürlich, die so diese gegensätzlichen Positionen darstellen. Sie schreiben darüber, nie wieder ist jetzt, dann auch noch bei uns in Deutschland. Wenn wir jetzt zu uns schauen, wo auch genau diese verschiedenen Positionen ja auch lautstark vorgebracht werden, wo befinden wir uns in Deutschland da aktuell?
Ja, ich habe geschrieben, nie wieder ist jetzt und daran halte ich auch fest und das muss auch so bleiben. Antisemitismus in diesem Land darf es gerade in Deutschland in dieser Form nicht geben. Jüdische Mitbürger müssen in unserem Land das Gefühl haben, dass sie hier akzeptiert sind und dass sie hier bei uns in Sicherheit leben können. Das ist meine sehr grundsätzliche Haltung und die steht bei mir auch nicht zur Diskussion. Punkt. So, jetzt machen wir einen Absatz und das habe ich ja auch in meinem Buch sehr absichtlich getan, nämlich auch die palästinensische und die muslimische Stimme in unserem Land zu Wort kommen zu lassen. Ich habe ja für mein Buch Israel und wir, Geschichte einer besonderen Beziehung, mit vielen führenden Menschen, die mit dem Thema was zu tun haben, gesprochen, auch in der Politik. Und unter anderem natürlich auch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, aber eben auch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Herr Masejek. Und ich habe auch anderen sehr kritischen palästinensischen Stimmen die Gelegenheit gegeben, sich in meinem Buch zu äußern. Darauf lege ich dann schon Wert. Also mir ist es schon ein großes Anliegen mit diesem Buch, wenn Sie so wollen, Food for Thought, also Stoff zum Nachdenken zu liefern, Fakten und Meinungen, damit auch unsere Zuhörer sehr gerne sich selber ein Urteil bilden können. Aber das heißt eben nicht, nie wieder ist jetzt, dass das eine blinde Solidarität ist, sondern eine Solidarität auf der einen Seite, aber eben auch zu berücksichtigen, dass es auch eine andere Seite gibt und dass auch die Palästinenser und die Muslime in unserem Land ein Recht haben, gehört zu werden.
Werner Sonne zu Gast heute bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
In Deutschland hatten wir eine Friedensbewegung, die mit Unilateralismus versucht hatte, Abrüstung zu erreichen. Also, auch wenn die anderen nicht, machen wir einmal einen Anfang. Gegenüber der Hamas, gegenüber Gaza wäre das natürlich sofort der Selbstmord. Aber wir reden ja auch über die Westbank und über das verbrecherische Vorgehen der Netanjahu-Regierung dort. Dort hat er eine solche Ausrede nicht. Angenommen einfach einmal, es würde einer anderen israelischen Regierung gelingen, mit der Westbank einfach einen Rückzug zu riskieren, sich zurückzuziehen und dann Frieden anzubieten. Was käme dabei heraus?
Im Augenblick leider nichts. Das muss ich wiederholen, auch wenn es mir schwerfällt, es so deutlich zu sagen. Aber ich bin ja ein unabhängiger Journalist und ich lege Wert auf die Fakten. Und ich sehe natürlich die gute Absicht, die dahinter steht. Und wir müssen da mal sehr grundsätzlich darauf schauen, wie die Lage in der Westbank eigentlich ist. Da gibt es ja inzwischen über 600.000 Siedler. Die kommen noch die 100.000 rund um Jerusalem dazu. Und warum sind die so unbelehrbar stur? Ganz einfach. Sie sind eben vor allem religiös, nationalistisch drauf Und das bedeutet, sie beziehen sich auf die Bibel. So einfach ist das. Denn das, was wir als die Westbank bezeichnen, ist ja aus deren Perspektive Judäa und Samaria. Und Judäa und Samaria, schon in der Bibel inklusive Jerusalem, sind das alte jüdische biblische Kernland. Und darauf beziehen sie sich und sie werden freiwillig, und das muss ich so deutlich leider sagen, freiwillig dieses Gebiet nicht verlassen. Und sie haben ja im Augenblick auch politische Unterstützung. Und ich sage Ihnen, wir hatten ja auch Siedler in Gaza. Gaza wird zwar in der Bibel erwähnt, aber nicht als heiliges Land. Und auch da war es nicht ganz einfach, sie 2006 herauszubringen. Auch da musste die Armee eingesetzt werden, um sie da rauszuholen. Aber es ging. Und das wird in der Westbank niemals gelingen. Ich meine, allergrößte Sorge ist hier, dass es da zu einem blutigen Bürgerkrieg kommen würde zwischen den Israelis. Und das ist leider die Lage. Unsere Position habe ich ja eben schon berichtet. Und das ist die scharfe Kritik der Bundesregierung an diesen Siedlern. Baerbock hat das ja mehrfach auch getan. Und trotzdem muss ich Ihnen leider sagen, bei allem guten Willen, und die Frage ist ja spannend und berechtigt, ich sehe das im Augenblick nicht.
Eine weitere Frage an Werner Sonne.
Meine Frage an den Autor lautet, war die gleichzeitige Anklage von Hamas und Netanyahu deshalb gerade klug, weil sie beide Seiten gleichberechtigt und daher ein Adapter für den Vorschlag Omri Böhms bildet, eine Republik Haifa statt des identitären Staates Israel zu gründen und so zum Frieden beizutragen?
Also da bin ich überfragt. Ich kenne diesen Plan nicht, das muss ich hier einräumen. Insofern kann ich auch wenig dazu beitragen, außer meiner Skepsis noch einmal zu betonen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung im Augenblick aus den ausführlich geschilderten Gründen nicht realistisch ist. Und wir müssten hier vielleicht auch mal auf die andere Option schauen, nämlich die Ein-Staaten-Lösung. Auch das ist ja durchaus eine Geschichte, die diskutiert wird. Und warum wird die nicht funktionieren? Das Einstaatenlösung würde ja heißen, das gesamte Gebiet, also Israel, der Gazastreifen und die Westbank würde sich zusammentun zu einem Staat, wo alle friedlich und freundlich nebeneinander und miteinander vor allem leben mit denselben Rechten und Pflichten. Und das wäre ja eine wunderbare, ideale Geschichte. So, in der Theorie. Jetzt kommen wir zu der Praxis. Das wird schon deshalb nicht gehen aus israelischer Sicht, weil wenn wir uns die Demografie anschauen, dann kurz- und mittelfristig und vor allem mittelfristig die Palästinenser, also die Araber, eine Mehrheit haben würden in diesem Staat, der sich ja als jüdischer Staat empfindet. Und da muss man ja auch nochmal darauf verweisen, dass 21% der Israelis gar keine Juden sind, sondern Araber, also Palästinenser. Die kämen noch dazu und dann würde, nicht zuletzt wegen der relativ hohen Geburtenrate, die ist inzwischen etwas abgeflacht, aber immerhin, und wenn dann noch die vielen Palästinenser, die in der Diaspora leben, sagen würden, auch wir haben ein Recht auf Rückkehr, dann wäre ganz klar, ein Staat, wo die Araber dann die Mehrheit haben würden. Und wenn man dann unterstellt, dass die alle dieselben Rechte haben sollten und müssten, selbstverständlich, wie die jüdischen Mitbürger, dann würde der jüdische Staat in dieser Form nicht weiter bestehen. Das ist ja ein Modell, das durchaus lange diskutiert worden ist und nach wie vor von interessierter Seite aufrechterhalten wird als Option. Und deshalb wird es aber aus diesen demografischen Gründen und der Machtverschiebung auch dazu nicht kommen.
Dietmar Huber aus Saarbrücken hat noch eine Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Er sagt, er hat jahrzehntelang intensiv beruflich Begegnungen gehabt mit Israelis, Arabern, Iranern. Und sein berufliches Fazit, dass die drei Kulturen sich eigentlich sehr ähnlich sind. Aber wenn es dann um Vertrauen geht, dann und Verhandlungen, Verträge beispielsweise, dann würde doch sehr tief Misstrauen vor allen Dingen ein grundlegendes Hindernis auch für den Nahostkonflikt bilden. Und er fragt nun, ungeachtet von der Schuldfrage, haben Sie die ähnlichen Erfahrungen gemacht, dass dieses Misstrauen eigentlich all dem zugrunde liegt, dass es größtenteils nicht funktioniert, dass man gar nicht miteinander wirklich Verträge abschließen kann?
Ja, also was die Verträge angeht, weiß ich nicht, aber das ist ein tiefes Misstrauen, so wie gerade beschrieben. Da gibt es ja völlig klar und natürlich weitet sich hier der Blick in Richtung Iran, der ja nach wie vor nicht zurückgenommen hat, die Ankündigung, man müsse Israel zerstören, von der Landkarte fegen. Und wenn Sie den mit dazu nehmen und mit seiner starken politischen Strahlkraft in der Region, also bis hin zur Hisbollah, aber nicht nur, tief in den Irak und natürlich zu den Houthis, Gaza und so weiter, dann ist es keine Überraschung, dass da nicht nur Misstrauen, wenn es nur Misstrauen wäre, gut, würde ich sagen, vielleicht kann man das irgendwie abbauen, aber das geht ja über weit darüber hinaus, ist ja eine tief sitzende Feindschaft. Und wenn es überhaupt irgendwann einmal eine positive Entwicklung geben könnte oder sollte, dann müsste man eben versuchen, mit dem Iran ins Gespräch zu kommen, also zwischen den Israelis und dem Iran. Auch das ist ja eine lange Geschichte. Es gab ja in den Schah-Zeiten eine sehr enge Verbindung zwischen Israel und dem Schah-Regime. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum das gegenwärtige Regime so kritisch mit Israel umgeht. Also auch da, jetzt komme ich mal, aber das ist jetzt vielleicht der richtige Punkt, damit wir das auch noch ansprechen. Es gibt ja auch positive Entwicklungen und das ist ganz wichtig, mal herauszuarbeiten. Denn bis unmittelbar vor dem Hamas-Angriff war es ja so, dass es eine intensive Annäherung gegeben hat zwischen den wichtigen Spielern in der arabischen Welt und Israel. Und der wichtigste Spieler überhaupt, Saudi-Arabien, war ja auf dem Sprung. Das war ja nur noch eine Frage von wenigen Wochen, endgültig einen formalen Frieden mit Israel zu finden, nachdem ja bereits durch die sogenannten Abrahams Accords, also die Abraham-Verträge, schon wesentliche Emirate am Golf einen Frieden mit Israel geschlossen haben. Und da muss man sagen, um wie gesagt auch mal was Positives hier einzubringen, dass diese Staaten nach wie vor, ich verfolge immer so ein bisschen die arabische Presse, nach wie vor ein Interesse daran haben, diesen Friedensschluss mit Israel dennoch trotz aller Probleme hinzubekommen. Allerdings, und das ist eben die neue alte Qualität, wenn Sie so wollen, Sie müssen jetzt nicht zuletzt mit Blick auf Ihre eigene Innenpolitik, auf die in Anführungszeichen Straße sozusagen, irgendeine Lösung für die Palästinenser anbieten können, wenn sie also diese Annäherung an Israel fortsetzen wollen. Und das ist natürlich sehr stark in unser aller Interesse. Also da hat sich viel bewegt. Und nochmal, die Signale von dort heißen, wir wollen diese Annäherung fortsetzen. Keiner hat ein Interesse an einem Erfolg der Hamas in diesen Ländern. Das muss man mal auch ausdrücklich sagen. Sie müssen natürlich ihre Solidarität mit ihren arabischen Brüdern irgendwie zum Ausdruck bringen. Das tun sie auch. Aber es geht ja auch darum, da wird es ja besonders deutlich, dass keines dieser Länder, wo ja schon viele Palästinenser leben im Übrigen, ein Interesse daran hat, dass das noch mehr werden und vor allem keine aus dem Hamas-Gaza-Streifen sozusagen. Ägypten und Jordanien haben das ja ganz klar gemacht. Wir wollen keine Hamas-Radikalen in unseren Ländern haben. Aber gut, ich betone noch einmal, diese positive Bewegung, die gibt es. Und hoffentlich geht das, wenn der Krieg irgendwann zu einem Ende kommen sollte, dann damit weiter. Und das hat natürlich auch einen gemeinsamen Hintergrund, nämlich die Angst vor dem Iran. So, das ist im Augenblick die aktuelle Lage, was das angeht.
Werner Sonne zu Gast hier bei SR2 Kulturradio mit seinem Buch Israel und wir. Und kommen wir doch vielleicht nochmal auf das Wir zurück. Sonja Kolling-Bust aus St. Ingbert hat eine Mail geschrieben mit der Frage, die Position der legitimen Kritik seitens Regierung und Medien in Deutschland, ist die nicht zu schwach besetzt? Also sagen wir mal, im Fußball würde man sagen, die gelbe Karte des Antisemitismusverdachts wird zu rasch und zu oft gezogen, auch wenn, wie sie schreibt, eine Grenze der legitimen Kritik sicher schwer zu ziehen ist. Sehen Sie das auch so, dass wir da zu schnell die Karte des Antisemitismusverdachts bei jeglicher Kritik ziehen in Deutschland?
Ja, also erstmal vielen Dank für diese differenzierte Frage, die ganz wichtige Punkte anspricht, die ich ja, glaube ich, versucht habe, in der Sendung auch schon zu thematisieren. Und da bin ich eben ganz bei Ihnen. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, den man auch nicht wegdrücken darf. Ich persönlich bin für einen Dialog, auch mit diesen kritischen Stimmen. Aber man muss natürlich sehen, wo liegen die Grenzen. Und da wird es natürlich schwierig. Gut, wenn man das rein juristisch sieht, dann muss man eben sehen, Antisemitismus geht eben nicht. Gewalt schon gar nicht. Und ich spreche ja hier von Berlin und nur ein paar hundert Meter von hier ist da die Humboldt-Universität auch die anderen Universitäten. Und da hat es ja Demonstrationen gegeben, die in Gewalt ausgeartet sind. Auf den Straßen von Neukölln hieß es ja am Anfang demonstrativ, lasst uns Neukölln zu Gaza machen. Lasst uns Neukölln zu Gaza machen, ja, also lasst uns da auch Gewalt ausüben und so ist es ja auch gekommen. Aber trotzdem, ja, also wir sollten versuchen, diesen kritischen Stimmen auch ein Forum zu geben im Sinne eines Dialogs. Und da kann es eben nicht sein, dass also führende auch Wissenschaftler sich da auf die Seite der Antisemiten stellen. Das geht nicht. Aber nochmal, es muss möglich sein, in einen Dialog zu kommen. Wie schwierig das auch immer sein mag, das räume ich ja gerne ein.
Was sagen Sie dann, Sie schreiben ja auch darüber, wenn Gaza beispielsweise als Ghetto bezeichnet wird für die Palästinenser unter Aufsicht der Israelis. Ist das schon so ein Punkt, wo Sie sagen, das muss man differenzierter sehen oder es ist eine Situation, die man durchaus als absolut desaströs beschreiben kann?
Ja, also da sehe ich jetzt nicht irgendwelche Grenzen überschritten. Wenn man das so sehen will, dann kann das nicht strafbewehrt sein. Also das Thema Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ist in Deutschland ein extrem hohes Gut. Das müssen wir bewahren. Und wenn es solche kritischen Äußerungen gegenüber Israel gibt, dann müssen die auch ausgesprochen werden können. Also nochmal, aber wenn Sie zum Beispiel sagen, from the river to the sea, Palestine must be free, dann heißt das ja in Wahrheit das, also vom Jordanfluss übersetzt bis zum Mittelmeer, da soll Palästina hin und das würde bedeuten, die Existenz Israels auszulöschen. Das muss man so klar aussprechen und das geht nicht. Das muss man sagen, wenn das politisch gefordert wird, dann geht das den einen Schritt zu weit. Wir können nicht zulassen, dass in unserem Lande die Auslöschung des Staates der Juden gefordert wird mit dieser Formulierung.
Eine weitere Frage noch.
Wird sich der Krieg bald in Richtung Libanon verlagern?
Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Vielleicht schauen wir da nochmal genauer drauf. Die Entwicklung hin zu einem Libanon-Krieg. Und Sie schreiben ja auch darüber, was wäre beispielsweise dann mit dem Mandat auch der deutschen Truppen, wenn es dort eine Mission oder was auch immer geben müsste, wäre Deutschland vielleicht sogar mit eigenen Soldatinnen und Soldaten beteiligt?
Ja, sind wir ja schon, wenn auch mit einer ganz, ganz kleinen Truppe. Wir sind ja bei der sogenannten UNIFIL, also der UNO-Truppe dabei, die ja den Auftrag hat, das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon zu überwachen. Ich glaube, es sind im Augenblick 40 Soldaten oder so, also ungefähr ist das die Größenordnung. Und ganz grundsätzlich zu diesem Krieg mit dem Libanon. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass das meine allergrößte Sorge ist, hier heute Morgen. Denn die Angriffe gehen unverändert weiter auf beiden Seiten. Und warum ist das so extrem gefährlich? Der Gaza-Krieg ist blutig, schrecklich und alles, was man da kritisch sagen darf und muss. Aber er ist, ich sage es jetzt mal mit ganz großen Anführungszeichen, ein kleinerer Krieg im Vergleich zu dem, was passieren würde, wenn dieser Krieg in Richtung Libanon wirklich offen ausbrechen würde. Bisher auch da tue ich mich schwer, das zu sagen, köchelt er so vor sich hin, blutig genug. Aber man muss einfach mal sehen, dass seit Monaten rund 50.000 Israelis ihre Häuser und kleinen Gemeinden und Städte an der Grenze zum Libanon verlassen mussten. Die leben da nicht mehr, die können im Augenblick nicht zurück. Das muss man sich mal vorstellen, wenn das im Saarland passieren würde, dass da 50.000 Menschen von der Grenze vertrieben würden. Und das ist die Realität. Und wenn es wirklich zu diesem Kriegsausbruch kommen würde, dann ist die Hisbollah unendlich viel größer als die Hamas. Während die Hamas einige tausend Raketen hat, die immer noch fliegen im Übrigen, hat die Hamas weit über 100.000 Raketen.
Die Hisbollah.
Hat die Hisbollah weit über 100.000 Raketen jeglicher Reichweite. Sie können damit praktisch das gesamte Staatsgebiet Israels erreichen. Wir haben das ja schon 2006 mal erlebt und die Israelis wissen das natürlich auch. Und sie sind darauf vorbereitet, den Libanon in die Steinzeit zurückzubomben. Das ist das Szenario, um das es geht. Und deshalb kann ich nur noch mal sagen, das muss unter allen Umständen verhindert werden. Und die internationale Gemeinschaft von Washington über Berlin und sonst wo, UNO und so weiter, und auch die arabischen Staaten sind ja im Augenblick mit Hochdruck dabei, den beiden Parteien zu sagen, lasst es bleiben.
Vielleicht kommen wir am Ende unserer Sendung, da sind wir nämlich schon angelangt, nochmal zu einem konstruktiven, positiven Ausblick. Wenn, wie Sie vorhin auch gesagt haben, zu Recht natürlich nie wieder ist jetzt. Das gilt nach wie vor in Deutschland. Wie können wir uns denn an dieser ja auch zivilgesellschaftlichen Aufgabe beteiligen, irgendwo pazifistisch oder ich sag mal friedensstiftend im weitesten Sinne aktiv zu sein? In welchen Dialog sollten wir vielleicht treten, auch hier in Deutschland?
Ja, das ist eine entscheidend wichtige Frage. Ich sage nochmal, unsere Werte, Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Solidarität mit in beide Richtungen. Also ganz grundsätzlich noch einmal, und davon bin ich absolut überzeugt, wir Deutsche haben vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit die Aufgabe, das Existenzrecht des Staates der Juden zu unterstützen und zu verteidigen. Aber das darf unter keinen Umständen bedeuten, dass wir das völlig kritiklos tun. Wir sind gehalten, sowohl mit den Israelis wie auch mit den israelkritischen Kräften in unserem eigenen Land in einen Dialog zu kommen über diese wichtigen Fragen. Und das ist meine sehr grundsätzliche Haltung dazu.
Vielen Dank, Werner Sonne, Israel und wir, Geschichte einer besonderen Beziehung, ist sein Buch, erschienen bei CH Beck, 212 Seiten für 23 €. Und Ihnen, Herr Sonne, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns zu Gast waren hier bei SR2 Kulturradio. Alles Gute.
Sehr gerne und alles Gute auch für Sie.
Je ein Exemplar heute geht an Edgar Werner Müller in Wiebelskirchen, Dieter Zirr in Bruchsal und Evelyn Nell in Saarbrücken. Werner Sonnes Buch und auch das Gespräch heute natürlich als Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Fragen an den Autor und natürlich alle Informationen auch auf sr2.de. Nächste Woche Sonntag haben wir wieder eine Sendung für Sie vorbereitet. Sandro Mattioli wird dann zu Gast sein. Sein Buch heißt Germafia, wie die Mafia Deutschland übernimmt. Er schreibt, dass in Deutschland nach offiziellen Angaben fast 1.000 Mafiosi, italienische Staatsanwälte sprechen sogar von mehreren Tausend, leben. Aus zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen und auch mit denen, die dagegen kämpfen, hat der Mafia-Experte Sandro Mattioli das Fazit gezogen, dass Deutschland eine ahnungslose Gesellschaft ist und ein ahnungsloses Staatswesen hat, was diese Mafiosi angeht. Und er sagt, sie unterwandern Wirtschaft und Politik gezielt. Vor allen Dingen die kalabrische 'Ndrangheta operiert dabei höchst strategisch. Was unternimmt der deutsche Staat? Kaum etwas. Mattioli sagt, es ist höchste Zeit zu verhindern, dass die Mafia Deutschland übernimmt. Nächsten Sonntag zu Gast bei Fragen an den Autor. Ich sage jetzt Danke und Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Fragen an den Autor-Sendung verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort finden Sie viele weitere Folgen unserer Sendung. Informationen über unsere Themen finden Sie auch auf sr2.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollen, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100. Gerne eine Sprache Sprachnachricht oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, passend zum heutigen Thema, der Podcast Lost in Nahost. Am 7. Oktober 2023 greifen Terroristen der Hamas Israel an. Seitdem ist Krieg in Israel und Gaza. Was ist damals genau passiert und warum eskaliert die Gewalt dort immer weiter? In 7 Folgen erzählt der Podcast, was die Hintergründe sind. Dafür besuchten die Autoren Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten, die eine sehr unterschiedliche Sicht auf den Konflikt haben. Als Hörer erleben wir den 7. Oktober aus 2 Perspektiven, aus Israel und dem Gazastreifen. Lost in Nahost. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Unser Tipp.